und Leute, ist der eindringliche Aufforderung, nach den Wegen zu fragen, auf denen man sicher laufen kann. Ich erinnere nochmal daran, ich lese uns nochmal den Vers aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 6, Vers 16. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nochmal. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 6,16. Um den richtigen Weg zu finden, muss man fragen. Ich denke, jeder von uns war schon ganz praktisch in dieser Situation. Und sogar wenn man ein Navi benutzt, gibt es Momente, wo das nicht weiterführt und wo man jemanden braucht, den man fragen kann. Wenn das schon bei solchen einfachen Sachen ist, ein Haus oder einen Platz oder ein Amt zu finden, dann ist es noch wichtiger für unser Leben. Nun kommt das manches Mal vor, wenn man jemanden fragt, der weiß den Weg selber nicht. Und es ist gut, wenn er dann ehrlich ist und sagt, Entschuldigung, ich bin selber nicht von hier. Dann kann man einfach den Nächsten fragen. Schwierig ist es, wenn man auf Leute trifft, die erzählen einem, wo man hin soll, dann stimmt das nicht. Auch das passiert im Leben. Und das passiert leider öfter, als wir das möchten. Deswegen, wenn wir heute dieses Wort Gottes ernst nehmen, müssen wir zwei Dinge beachten. Erstens, wir müssen überhaupt fragen. Viele Leute denken, sie müssen alles selber rausfinden. Vielleicht sind sie zu stolz, vielleicht sind sie auch zu feige, jemanden anders zu fragen und sich Hilfe zu suchen. Das ist die erste Schwierigkeit, die wir überwinden müssen. Fragen, um die richtigen Antworten für unser Leben zu kriegen. Die zweite Schwierigkeit, wir müssen die richtigen Menschen fragen. Heute im Zeitalter des Internet kriege ich auf jede Frage Antworten. Und viele Leute sind dann ganz unkritisch, denken, wenn ich eine Antwort kriege, dann stimmt die auch. Aber das ist mit Sicherheit nicht so. Und ich will uns zwei Beispiele heute sagen aus der Apostelgeschichte, die uns aufgeschrieben sind von Menschen, die den richtigen Weg versperrt haben. Zuerst im Kapitel 8. Ich lese mal von Anfang an. Es entstand an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten aber gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus ging in die Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war eine große Freude in der Stadt. Kleine Frage natürlich, wer war Philippus? Das kommt ja später. Das kann also da noch nicht gewesen sein.
Davor mit dem.
War einer von den Jungen Jesus Christus?
Nee. Ja, natürlich, aber keiner von den Aposteln.
Oder gehört der Philippus zu diesen Dienern, die den Witwen mitgeholfen?
Einer von den sieben Diakonen, so wie Stephanus. Diakonen sind diejenigen, die den sozialen Dienst in der Gemeinde als Auftrag haben. Kann man nachlesen in Kapitel 6, ab Vers 5. Also, dieser Philippus gehört zu den Leuten, die Jerusalem verlassen müssen, wegen der Verfolgung. Und er lässt sich nicht einschüchtern und ist auch nicht faul und sagt, jetzt ist die Gemeinde kaputt und dort war ich eingesetzt für einen ganz speziellen Dienst, dann mache ich eben nichts mehr. Sondern er geht mit allen anderen, die diese Verfolgung erlitten haben, und predigt die Botschaft von Jesus Christus. Und Gott bestätigt das durch Zeichen und Wunder. Ist uns das klar, dass wir dasselbe Recht und dieselbe Berufung haben, dass wir nicht nur mit unserem Mund reden, sondern dass Gott auch Kraft dazu gegeben hat, wenn wir von Jesus Christus Zeugnis ablegen, gleichzeitig die Kraft des Zeichen und Wunder zu geben, um das Wort Gottes zu bestätigen. Ich will allen Mut machen, erstens das Zeugnis von Jesus nicht zurückzuhalten, zweitens ganz klar damit zu rechnen, dass Gott durch Zeichen und Wunder dieses Wort bestätigt. Gott hat sich bis heute nicht geändert. Jetzt lesen wir weiter. Vers 9. Ein gewisser Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in dieser Stadt. Er trieb Zauberei und das Volk von Samaria geriet außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei, welchem alle vom Kleinsten bis zum Größten anhingen, indem sie sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Aber auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, welche geschahen, geriet er außer sich. Wenn wir in Gottes Wegen glauben, wenn wir seinen Auftrag tun, dann tun wir das nie auf neutralem Gebiet. Überall, wo wir hinkommen, um das Wort Gottes weiterzugeben, treffen wir auf ein Gebiet, was schon von jemandem besetzt ist. Egal, wo wir von Jesus Zeugnis ablegen, sind Menschen vorher bei anderen Dingen schon beeinflusst und überzeugt. Das kann offen eine religiöse Sache sein. Das kann aber auch so etwas Verdecktes sein wie hier. Dass jemand gewaltige Dinge tut, außergewöhnliche Dinge, und andere sind von diesen Sachen begeistert. Hier sehen wir, dass diese einfache Predigt dieses Philippus sogar dazu führt, dass neben den normalen Zuhörern auch ein Zauberer von Jesus Christus hört, an ihn glaubt und mit allen anderen Neugläubigen getauft wird. Diesen Vers werde ich beim nächsten Mal, Vers 13, mal zum Bundesamt mitnehmen, weil wir dort immer wieder gefragt werden, ob das denn richtig ist, dass man Leute, die gläubig geworden sind, gleich tauft, bevor die einen langen Unterricht dann genommen haben. Die Bibel sagt eindeutig, dass dieser Mann gläubig geworden ist und auch getauft wurde. Nächster Abschnitt. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, welche, als sie hinabgekommen waren, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihm die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gib auch mir diese Gewalt, auf das, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Warum gab es diese Mehrstufigkeit? Dass sie zwar theoretisch und getauft worden sind, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen.
Ist das nicht bei jedem so, dass man also einmal die Wassertaufe und dann die Heilige Geisttaufe, dass das praktisch eine Zeit ist, die also nicht unbedingt auf denselben Punkt fällt, sondern
das richtig ist? Das ist richtig, das sind zwei Schritte, das ist richtig.
Gibt es eine Apostel, weil noch die Apostel noch nicht für sie gebetet haben?
Das ist eine gängige Meinung in vielen Freikirchen, dass die Apostel nicht da gewesen sind. Es hängt damit zusammen, natürlich nicht an den Apostel, sondern bis dahin war das eine Einzelaktion.
Ach so, nur Philippus war da.
Philippus hat alles richtig gemacht, aber er handelt in einer Ausnahmesituation. Er kam aus der Verfolgung und war deswegen, anders als Jesus das seinen Jüngern nochmal aufgetragen hatte, alleine. Er handelt nicht alleine. Sein Ziel war es nicht, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Philippus. Er war alleine bei der Evangelisation, aber er handelt nicht alleine. Denn die anderen Apostel oder die Apostel selber werden eingeladen, dazu zu kommen. Sie hören von dieser Erweckung. Und dann kommen sie gemeinsam, so wie Jesus das immer beauftragt hat, und beten für die Notgläubigen geworden. Und dann handelt Gott, wie er das versprochen hat. Und der Heilige Geist kommt auf die ganzen neuen Gläubigen. Und dann ist dieser eine Mann, der vorher der große Star in dieser Stadt war, mit verändertem Leben, mit veränderten Zielen, aber mit dem Versuch, derselben Methoden weiterzumachen. Er möchte der große Heiligkeitsverteiler werden. Hören wir mal die Antwort der Apostel. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erkaufen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach: Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Wir lesen heute diese Geschichte, als ob das einfach so normal ist. Wenn wir das mal in unsere Situation übertragen. Da ist jemand, der war vorher auf einem ganz falschen Weg, der wird gläubig, der hört mit seinen Zaubereien auf, der hört auf, andere Leute zu verführen. Dann ist er sogar noch besonders eifrig. Hat er noch einen besonderen Eifer, ganz klar extra fleißig für den Weg Gottes. Und dann kriegt er von dem Apostel so richtig eine Klatsche. Du Höllenhund, sage ich das mal mit meinen Worten. Das sind nette Worte. Ne? Da bemüht man sich, extra was Besonderes für Gott zu machen. Und dann kriegt man so eine Klatsche, die gleich mit der Hölle droht. Ich frage uns, ist für uns klar, dass die Wege Gottes wirklich heilige Wege sind? Dass dort nicht jeder drauf wildern kann, wie er gerade lustig ist. Das, was Petrus sagt, hilft. Das, was Philippus vorneweg gesagt hatte, hilft auch. Der Mann hatte aufgehört mit seinen Zaubereien. Aber erst durch das harte Wort des Petrus hört er auch auf mit der Verführung. Wenn Petrus an dieser Stelle vielleicht selbst das Geld lieb gehabt hätte oder gedacht hätte, ich nehme das, eigentlich sind die Motive dieses Mannes ja ganz ehrenwert. Und durch diese Verfolgungssituation gibt es so viel mehr Menschen, die in Not sind. Das können wir ganz gut gebrauchen. Dann wäre dort etwas in die Gemeinde gekommen, was viel später ein Problem ist bis zum heutigen Tag. Dass nämlich nicht mehr die Gemeinde, sondern der einzelne Spezialist im Vordergrund steht. Es gibt Situationen, da sind wir auch als Einzelpersonen gefragt, Zeugen für Jesus Christus zu sein. Wenn jemand in einem Heim oder an einem Ort vielleicht der einzige Gläubige ist aus seiner Nation, dann soll er nicht warten und denken, kann ja erst was machen, wenn Gott mir einen zweiten oder dritten an die Seite gestellt hat. Wir sind Botschafter Gottes an der Stelle von Jesus Christus. Mit dem Auftrag, Menschen zu rufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Aber keiner von uns ist jemand, dem Gott Dinge alleine in die Hand gegeben hat. Ich höre oft, Dank an meine Person her, wenn jemand einen guten Schritt gelungen ist. Ich ertrage das, aber ich liebe das nicht. Aus zwei Gründen. Es gibt einen, dem die Ehre gebührt, das ist Jesus Christus. Und wer ihn in diese Welt vertritt, das ist seine Gemeinde. Einer ist das Haupt, wir alle sind Brüder. Wir müssen immer und überall den Menschen entgegentreten, die meinen, für sich selber was Besonderes zu sein. Auch wenn sie edle Motive haben. Ein wertvolles Ziel. Und ich wünsche uns, diese Entschiedenheit, wie sie der Apostel Petrus hatte, solche Menschen zu stoppen, aller Konsequenz und damit den Weg der Umkehr vorbereiten. Woran können wir feststellen, dass das wirklich funktioniert, was Petrus macht?
Also ich denke, der Simon, also zum einen erschrickt er, ist ja klar, aber also der wird wirklich demütig. Also er kann gar nicht selber bitten. Also er hat wirklich Angst und er möchte nicht verloren gehen. Also so sehe ich das.
Nicht die Angst ist dasjenige, sondern ja, dass er an dieser Stelle von seinem eigenen Weg umkehrt und nicht sagt, okay, Brüder, mache ich. Sondern sagt, bitte ihr für mich. Er sagt auch nicht, bitte du für mich. Bitte ihr für mich. Und daran ist erkennbar, er hat diese Lektion verstanden. Woran kann man erkennen, dass das, was Petrus diesem Mann sagt, bei ihm angekommen ist? Und Daniela hat die richtige Stelle gefunden. Der Mann kehrt um von seiner eigenen Selbstüberschätzung. Er hört auf das, was Petrus sagt. Er nimmt das ernst. Er sagt nicht, alles klar, Bruder, jetzt habe ich das verstanden. Ich bitte mal den Herrn um Vergebung. Sondern er beugt sich und sagt, bitte ihr für mich den Herrn. Damit das nicht alles über mich kommt, was er gesagt hat. Er sagt noch nicht, bitte du, obwohl nur Petrus mit ihm gesprochen hat. Das heißt, er hat verstanden, dass Gott Autorität immer in die Gemeinde gehen. Was heißt das für uns praktisch?
Dass wir keine Einzelkämpfer sein sollen.
Richtig. Wie funktioniert das?
Wir müssen also gegenseitig, an einer anderen Stelle heißt es, die Sünden bekämpft, füreinander beten, bitten, also mit sich miteinander austauschen
können. Dass wir einander lieben, ganz kurz gesagt. Denn Vergebung und miteinander reden, das sind so die Kennzeichen. Zweites Beispiel. Für Menschen, die vom richtigen Weg wegweisen, wenn sie nicht gestoppt werden. Kapitel 13. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene. Und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saul. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufe. Fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern, und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber das ganze Land bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war. Dieser war ein verständiger Mann. Er rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Die Frage nach den Wegen der Vorzeit, um den richtigen Weg zu finden. Hier sind 5 heilige Männer, von denen Gott 2 auswählt, wiederum zu einem ganz besonderen Dienst. Das ist bis heute ein Geheimnis, wann und warum Gott jemanden in einen speziellen Dienst beruft. Das ist auch ein Geheimnis, was man selber als Mann Gottes nicht ergründen kann. Für mich ist die Schlüsselgeschichte die Berufung von David als König Israel. Gott schickt den Propheten Samuel und sagt, geh nach Bethlehem zu Isai. Einen seiner Söhne habe ich als König für Israel ausgewählt. Und er kommt und dieser Mann lässt seine Söhne vom Ältesten bis zum Jüngsten alle antreten. Und Samuel antwortet, was Samuel, nachdem er den ersten gesehen hat, bestimmt ist das der, den Gott, also redet mit Gott und sagt, bestimmt hast du dir den ausgesucht. Der hat ihm gefallen. Und Samuel war ein ganz erfahrener Gottesmann. Und Gott antwortet, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Dann muss er zu dem Vater sagen, das ist nicht der Richtige. Und was passiert beim zweiten und beim dritten? Und dann hört Samuel auf, selber zu überlegen, ob das der Richtige sein kann. Und dann waren alle sechs Söhne da und zu keinem hatte Gott sein Ja gesagt. Und dann fragt er den Vater und sagt, hast du vielleicht noch einen Sohn? Ja, sagt er, ein ganz kleiner. Der ist so unbedeutend, den habe ich einfach bei der Schafe gelassen. Holy. Und dann sagt Gott, das ist
der. Warum, du sagen,
warum Philippus? Warum Barnabas? Warum Paulus? Wir wissen das nicht. Die Gemeinde und die Werke Gottes sind wirklich seine Sache. Vielleicht denken wir, die drei haben ja die Niete gezogen. Fünf Leute waren, die haben alle gefastet, die haben alle gebetet. Die waren alle bereit für Gott. Gott hat nur zwei gewählt, die anderen drei haben das die Fehlkarte gezogen. Ich denke, wir können nicht so urteilen. Ich sag mal warum. Die Namen dieser heiligen Männer sind uns überliefert. Sie haben das aufgeschrieben. Das soll meine Ehre sein. Dass Gott meinen Namen kennt und dass er ihn festhält. Wir können nicht wissen, wen Gott sich wählt, aber wir sollen ihm zur Verfügung stehen. Wenigstens, wenn ich vielleicht für das Werk Gottes nicht tauglich bin, soll mein Name für ihn wertvoll sein. Die Namen dieser Männer sind wertvoll. Ja. Auch heute, 2000 Jahre später, können wir noch genau wissen, wer das war. Guck mal, es ist von tausenden Leuten, von hunderttausenden Leuten in der Bibel die Rede. Echt, es werden immer wieder Zahlen genannt, so viel 10.000. Aber es wird nur von einigen hundert der Name genannt. Bis heute wissen wir von Noah, von Mose, von Abraham, von den Söhnen. Wir wissen Gutes und Schwieriges aus deren Leben. Das heißt, dass Gott den Namen von jemandem festhält. Hier ist der Name von fünf Leuten festgehalten. Was bedeutet Name? Ein Wert von einer Person. Nur zwei werden gewählt und trotzdem werden die anderen drei benannt. Das sage ich. Ich will wenigstens bei Gott bekannt sein. Ich will mich wenigstens für seinen Dienst bereit machen. Ob er mich auswählt, ist allein seine Entscheidung. Aber eins möchte ich nicht. Wie dieser Zauberer mit meinem Namen festgehalten werden als ein Verführer. Was für einen hässlichen Namen hat er denn? War Jesus, das heißt Sohn von Jesus. Vers 7. Das ist ein hässlicher Name. Das ist eine Lüge. Jesus hat nicht einen Sohn. Wer die Wahrheit liebt, kann schon am Namen erkennen, dass es ein Betrüger ist. Aber in dieser Welt wird jeder Blödsinn geglaubt. Erfinde irgendeinen sinnlosen Quatsch und du findest auch Leute, die das glauben. Manchmal kann das vielleicht witzig sein, aber bei solchen Dingen, die den Glauben betrügen, ist es gefährlich. Und solchen Leuten muss man entgegentreten. Und das ist das, was diese beiden immer machen. So wie einige Zeit vorher Petrus dem Simon widersteht, widersteht hier Paulus dem Elimas. Und wir lesen das in diesem Vers 10 nochmal ganz deutlich. Streicht euch das in eurer Bibel an. O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Und ihr redet nicht nur, sondern ihr sagt, und Gottes Hand wird auf dich kommen, in Klammern. Weil du andere in die Finsternis führst, wird diese Finsternis auf dich selbst. Und es geschieht, und dieser andere verständige Mann, der Chef von diesem Elimas, glaubt. Ich sage das denen unter uns, die schon eine Weile auf dem Wege sind. Wir müssen dem Bösen entgegentreten, mit dem Wort und in der Kraft von Jesus Christus, damit nicht Menschen vom geraden Weg weggeführt werden. Amen. Amen.